Willkommen zum Podcast der Stammi Kirche, die bewegt. Mögest du Gott begegnen, Veränderung erleben und eingeladen werden, Menschen zu beschenken.
Ich habe hier einen Wasserkocher mit dabei und habe ihn jetzt eingeschaltet. Ich habe ein bisschen gemogelt, das Wasser war schon ungefähr 80 Grad, damit ihr nicht so lange warten müsst. Aber warum kocht hier drin Wasser? Ich biete euch zwei Erklärungen an. Die eine Erklärung ist, das Wasser kocht, weil sich im Wasserkocher durch den ohmschen Widerstand die Heizschlangen erwärmen. Diese Wärmeenergie wird durch den Boden des Wasserkochers auf die Wassermoleküle darin übertragen und die kommen immer stärker in Schwingung und dadurch erhitzt sich das Wasser. Erklärung Nummer 1. Erklärung Nummer 2. Das Wasser kocht, weil ich jetzt dann gleich Roland Kreuzmann auf die Bühne bitte. Er wird während meiner Predigt Abschnitte aus der Bibel lesen und er wird Abschnitte aus dem Buch lesen, worum es heute geht. Und damit er dann nicht so immer trocken dasitzen muss, biete ich ihm einen Tee an. Ich gieße jetzt den mal noch auf, damit das auch was wird. Wir wollen das hier etwas gemütlich machen, weil wir sind ja jetzt zwischen den Zeilen in dieser Serie, reden über Bücher und da passt so eine Sitzecke doch sehr gut. Kann man sich gemütlich hinsetzen, einen Tee trinken, ein Buch lesen. Ich habe euch zwei Antworten angeboten. Widersprechen sich diese Antworten? Nein. Hebelt die eine Antwort die andere aus? Nein. Beweist die eine Antwort, dass die andere falsch ist? Auch nicht. Und trotzdem sind diese zwei Antworten so weit voneinander entfernt wie die Sonne vom Mond. Bei Leermond. Es ist das Gegenteil der Fall. Diese beiden Antworten, die beleuchten zwei ganz unterschiedliche Aspekte ein und derselben Sache. Das Wasser kocht. Das eine ist die wissenschaftliche Erklärung und das andere ist die Frage, warum machst du das? Sie beleuchten von zwei verschiedenen Seiten eine Sache. Und ich glaube, jetzt ist Zeit, Roland, dass du hochkommen darfst. Warum ausgerechnet Roland? Roland ist schon seit Jahren ein treuer Weggefährte von mir. Wir haben irgendwann mal vor, ich weiß nicht wie lange, 10 Jahren, 7 Jahren. Irgendwann haben wir angefangen, auf dem Arbeitsweg miteinander zu beten. Später haben wir das ausgebaut und haben angefangen, miteinander Bücher zu lesen. Und ein Buch, das wir jetzt gerade am Lesen sind, heißt Mehrdimensional Glauben. Und dieses Buch hat uns beschäftigt uns jetzt in unseren Zeiten, wo wir uns treffen jeweils über Mittag. Wir tauschen aus, wir beten miteinander und reden eben auch über dieses Buch. Du kannst vielleicht auch noch kurz.
Ganz herzlich willkommen von meiner Seite. Guten Morgen miteinander.
Diese Bücher, die wir lesen, lesen wir, weil wir uns verändern wollen, weiterentwickeln wollen, weil wir gedacht haben, das Thema, das könnte uns jetzt helfen in unserer aktuellen Situation oder es wäre einfach ein interessantes Thema. Dieses Mehrdimensional Glauben wurde mir irgendwann mal zugetragen, das sei ja ein interessantes Buch, ist meiner Meinung nach, mein Hauskreis oder eine Kleingruppe hat das durchgelesen oder liest das gerade miteinander durch in der Gemeinde. Ich habe dieses Buch meiner Predigt zugrunde gelegt. Und genauso wie wir diese Frage nach dem, warum kocht dieses Wasser, von verschiedenen Seiten beleuchten, können wir auch die Frage nach dem Glauben von verschiedenen Seiten her beleuchten. Und Von daher kommt auch dieser Titel mehrdimensional Glauben. Es gibt verschiedene Dimensionen dieses Glaubens. Wenn wir von Glaube reden, dann verstehen unterschiedliche Menschen, muss ich schauen, dass ich da kein Durcheinander mache. So, da verstehen unterschiedliche Menschen sehr unterschiedliche Inhalte. Je nach ihrer Geschichte, nach ihrer Erfahrung, nach ihrer Sozialisierung, nach ihrer Prägung, ich rede jetzt nur vom deutschsprachigen Raum, nach ihrer Religion, nach ihrem Beruf. Es gibt sehr unterschiedliche Möglichkeiten. Ein Satz, der mir aber immer wieder unterkommt, ist, ja, Glaube heißt nicht Wissen. Glaube heißt nicht Wissen. Und dieser Satz wird oft von Menschen gesagt, die irgendwo etwas auf Abstand gegenüber allzu klaren Aussagen in Bezug auf den Glauben geäußert werden. Dann hört man, ja, Glaube heißt ja nicht Wissen, sonst würde es ja heißen Wissen. Diese Aussage will einen Absolutheitsanspruch aushebeln. Ein Absolutheitsanspruch, den die Bibel uns ja gibt. Die Bibel gibt uns einen Absolutheitsanspruch. Und diese Aussage will das ausheben. Das Problem ist aber, diese Aussage selber hat schon einen Absolutheitsanspruch. Von daher werden wir da irgendwann in ein Problem kommen. Also nur tolerant sein gegenüber den Toleranten, aber intolerant gegenüber den irgendwo kriege ich da einen Knoten im Kopf. Also, aber diesen Satz kennt ihr sicher alle. Viel zitierte Aussage. Was verstehst du unter Glauben? Ist Glaube das Einhalten von Dogmen, von Richtlinien? Oder ist es ein Nichtwissen? Oder hat Glaube mit Vertrauen zu tun? Oder mit Treue? Kann man Glauben jemandem aufzwingen? Ist das möglich? Wie es zum Beispiel immer wieder der Mission vorgeworfen wird. Manchmal sogar unter dem Stichwort Zwangsmissionierung. Ich möchte jetzt Christoph Egeler zu Wort kommen lassen, der dieses Buch geschrieben hat. Roland wird mich unterstützen, indem er die Abschnitte aus diesem Buch und auch aus der Bibel vorliest. Er wird das aus diesem Skript machen, damit wir dann sicher immer am richtigen Ort sind, damit das auch passt.
Ich finde es zwar keineswegs egal, was wir glauben, aber noch wichtiger scheint mir im Glauben eben Aspekte wie Vertrauen und Beziehung zu sein. Dies kann man auch niemandem aufzwingen oder durch geschickte Manipulation erreichen. Das ist ein Vorwurf im Zusammenhang mit dem Glauben, den du bestimmt auch kennst und der leider nicht unberechtigt ist. Indoktrination, Zwangsmissionierung etc. Solche Geschichten machen mich traurig und betroffen. Gleichzeitig triggern sie mich, etwas klarzustellen. Dass man nicht nur falsche Auswüchse sind, sondern auch, dass das beim christlichen Glauben gar nicht funktionieren kann. Dogmen kann man indoktrinieren, Moral oder Lebensstil kann man aufzwingen, aber Vertrauen und eine persönliche Beziehung, und darum geht es im Kern im christlichen Glauben, kann man weder indoktrinieren noch manipulieren. Zwang oder Gewalt erzeugen.
Glaube gibt es ja nicht nur im christlichen Setting. Glaube gibt es in allen anderen Religionen, in Philosophien, in Überzeugungen, in Weltanschauungen. Ich möchte heute aber im Speziellen auf die Aspekte eingehen, die dem christlichen Glauben zu eigen sind. Dazu hören wir, was in Hebräer 11, Vers 1 steht.
Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, eine Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht.
Mir gefällt diese Aussage enorm. Es ist zwar hochphilosophisch und man kann darüber ganze Bücher schreiben, aber diese Aussage hebelt gerade dieses Glaube heißt nicht wissen aus, widerlegt es sogar. Es geht im Glauben zunächst einmal um eine Wirklichkeit, nicht um irgendetwas Vorgestelltes, irgendetwas Fiktives, irgendetwas, was sich jeder nach seiner eigenen Fasson zurechtlegen kann, sondern es ist eine Wirklichkeit. Und es ist eine Verwirklichung, aber von etwas, was wir nicht sehen. Und trotzdem prägt es meine Überzeugung. Es prägt meine Überzeugung. Und ich selber werde überführt von dieser Wirklichkeit. Ich möchte nochmals Christoph Egeler zu Wort kommen lassen.
Der Glaube liegt im Kern, im Herzen des Christentums. Jesus sprach häufig von Glauben etwa in Aussagen wie: Dein Glaube hat dich gerettet oder heil gemacht oder gesund gemacht, die uns vielorts in den Evangelien begegnen.
Ein zentraler Vers der Bibel zeigt uns, wie wichtig Glaube ist. Wir lesen den in Johannes 3, Vers 16.
Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat.
Ich hoffe, mir ist es jetzt gelungen, aufzuzeigen, wie wesentlich und zentral Glaube ist, wenn wir von Christsein reden. Wir können nicht ohne Glaube Christ sein. Das geht nicht. Jesus sagt hier, dass nur die Menschen, die an ihn selber glauben, nicht verloren gehen und das ewige Leben haben. Von allen anderen Menschen sagt Jesus das hier nicht. Es ist wesentlich und zentral, dass wir glauben und an wen wir glauben. Was ist also dieser Glaube? Wie wirkt sich dieser Glaube aus oder wie leben wir ihn? Welche Dimensionen sind wichtig? Und diese Dimensionen möchte ich jetzt anhand von 4 lateinischen Begriffen klären. Die kommen nicht von mir, die kommen von Christoph Egeler. Kurze Frage, wer hat schon mal Latein in der Schule gehabt? Gut, wer kann das heute noch? Von denen, okay, ich wollte gerade sagen, ihr habt Heimvorteil, aber ich glaube, das ist dann vielleicht gar nicht mehr so arg. Ich kannte diese Begriffe bis jetzt auch nicht, aber ich fand es noch gut, die so zu bringen. Es ist Assensus, Fiducia, Fidelitas und Visio. Ich habe extra meiner Tochter gefragt, wie man die ausspricht, damit ich mich da nicht ganz blamiere. Und sie hat ja Latein gehabt und hat mir das dann erklärt. Aber ich habe mir auch sagen lassen, es gibt da verschiedene Aussprachemöglichkeiten. Also von daher, wenn ihr diese Begriffe für euch verwendet, dann lasst fahren dahin. Egal, Hauptsache ihr wisst, was der Inhalt ist. Ich gehe hier jetzt diesen Ausführungen von Christoph Egeler entlang. Und komme zum ersten Begriff. Assensus. Assensus meint Zustimmung, Beifall, Übereinstimmung, Bekenntnis. Und es geht darum, mit den Aussagen der Lehre übereinzustimmen. Den Aussagen der Lehre zuzustimmen. Es ist zum Beispiel nicht egal, ob wir die Bibel als Gottes Wort verstehen und für Gottes Wort halten oder nicht. Christoph Egeler schreibt dazu:
Im Christentum bedeutet Assensus also zu glauben, dass es einen Gott gibt, dass die Bibel die Offenbarung Gottes ist, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für unsere Sünden gestorben ist, dass er auferstanden ist.
Das alles hat er für uns getan. Das ist Inhalt unserer Lehre. Der Lehre, des Christentums. Und wir finden diesen Aspekt des Glaubens jetzt nicht nur von uns zu Gott, sondern auch von Gott bzw. seinem Geist zu uns. Hören wir mal, was in Römer 8, Vers 16 steht.
Nach der Elbefelder Übersetzung. Der Geist selbst bezeugt, zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind.
Es kann gut sein, dass der eine oder andere denkt, diesen Vers kenne ich anders. Hören wir ihn mal nach der neuen Genfer Übersetzung.
Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind.
Fällt euch auf, dass diese zwei Verse relativ unterschiedlich sind. Als ich das irgendwann begriffen habe, dass sie zwei völlig unterschiedliche Aspekte unseres Christseins beleuchten, war ich doch recht erstaunt. Die erste Übersetzung, die ist sehr legitim. Ich persönlich übersetze sie eigentlich eher so. Da ist der Geist, der zusammen mit meinem Geist bezeugt. Es geht nicht darum, dass Gott mir sagt, du hast das Seelenheil, sondern es geht darum, dass Gott zusammen mit mir für andere Menschen dieses Zeugnis gibt. Der Geist bezeugt zusammen mit meinem Geist, dass ich Kind Gottes bin. Und das ist für andere sichtbar. Und die zweite Übersetzung ist, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Kinder Gottes sind. Das ist nur für uns. Manchmal ist die zweite Übersetzung für uns wichtig. Manchmal ist es wichtig, dass wir selber verstehen. Und dann redet der Geist zu uns. Und manchmal redet der Geist zu anderen. Und das durch die gleiche Aussage. Faszinierende ist, Gott tut das und stimmt überein mit dieser Aussage. Der Heilige Geist stimmt mit unserem Geist überein. Also das ist Assensus von Gott her. Und er verstärkt das Zeugnis meines Christseins und macht klar, worum es hier geht. Das Gegenteil von Assensus bedeutet Zweifel oder Unglaube. Und wenn wir ein Glaubensbekenntnis abgeben, wie zum Beispiel das apostolische Glaubensbekenntnis, dann agieren wir in diesem Assensus-Glauben. Ich habe hier ein Zitat gefunden, das Roland jetzt vorliest.
Assensus ist die Überzeugung, dass der Inhalt unseres Glaubens wahr ist. Man kann einiges über den christlichen Glauben wissen und dennoch nicht glauben, dass es der Wahrheit entspricht. Natürlich mögen sich gelegentlich Zweifel unter unserem Glauben mischen. Doch braucht es im Mindestmaß an verstandesmäßiger Zustimmung und Überzeugung, wenn wir gerettet werden sollen. Ehe jemand Jesus Christus wahrhaftig vertrauen kann, muss er überzeugt sein, dass Jesus tatsächlich der Retter ist, dass er wirklich derjenige ist, der er zu sein beansprucht.
Dieses Zitat ist adaptiert nach einem Mann, der heißt R.C. Sproul, und das ist eine Einleitung zu seiner systematischen Theologie. Mir hat diese Beschreibung gut gefallen. Ich möchte jetzt aber im Verständnis noch etwas zurückkommen auf unseren eingangs erwähnten zentralen Vers des christlichen Glaubens. Dieser Vers in Johannes 3, Vers 16, und möchte mal nachgehen, was bedeutet denn eigentlich Assensus in Bezug auf diesen Vers? Wir hören nochmals diesen Vers.
Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat.
Eigentlich klingt es schon fast lächerlich einfach, was ich da unten hingeschrieben habe. Ich glaube, dass dieser Vers die Wahrheit ausdrückt. Das ist Assensus. Die Aussage halte ich für wahr. Wenn ich sage, Gott, mein Vater, dann halte ich das für wahr, dass er mein Vater ist. Wenn er sagt, du bist mein Kind, dann halte ich es für wahr, dass ich sein Kind bin. Und ich halte es für wahr, dass ich, weil ich an ihn glaube, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Das ist der Sensus. Ich stimme darin überein. Wir können also diesen Vers als Glaubensbekenntnis aufsagen. Genauso wie wir das apostolische Glaubensbekenntnis manchmal einfach aufsagen, um unseren Glauben zu deklarieren. Assensus allein kann unser Leben aber nicht wirklich ändern, da dieser Aspekt in erster Linie unseren Verstand anspricht. Ich komme darum zum zweiten Begriff, Glaube als Fiducia. Das ist dieser Begriff da. Ich muss immer schauen, ob ich das richtig hingestellt habe. Glaube als Fiducia. Dieser zweite Begriff meint Glaube im Sinne von Vertrauen. Gott vertrauen. Es geht hier im Gegensatz zu Assensus nicht mehr darum, den Aussagen Gottes zu vertrauen. Assensus meint eher Kopf, Verstand. Und die drei Begriffe da, da geht es mehr um Beziehungsfragen, um Herzensfragen. Und die müssen sich ergänzen übrigens, da komme ich am Schluss dann auch nochmals kurz drauf. Und am besten verstehen wir den Aspekt des Fiducia-Glaubens in der Geschichte in Matthäus 14, Vers 25 bis 33. Ich werde das jetzt nicht vorlesen, ganz kurz zusammengefasst. Die Jünger sind auf dem Boot auf dem See Genezareth unterwegs. Jesus ist noch auf der anderen Seite geblieben und irgendwann in der Nacht kommt er übers Wasser dahergelaufen. Nur schon da ist mal eine recht eigenartige Vorstellung. Jetzt sind da die Jünger, zuerst meinen sie, da kommt ein Gespenst. Und dann irgendwann checkt Petrus, das ist Jesus. Und er sagt, Jesus, ich will auch auf das Wasser. Wie Petrus halt so ist, jung, spritzig und mutig und voran. Er rauscht immer schnell voraus und merkt erst nachher, was er getan hat. Auch hier. Jesus sagt, komm. Und er geht aufs Wasser und schaut auf Jesus und geht. Und auf einmal beginnt er nachzudenken und denkt, ui, ich stehe auf Wasser, Wasser kann ich tragen. Unmöglich. Und dann beginnt er runterzugehen. In dem Moment, wo er vor Jesus wegschaut, wo er dieses Vertrauen verlässt, beginnt er zu sinken. Ich will jetzt nicht, dass ihr alle auf einmal anfangt, aufs Wasser rauszugehen. Ich will nur, dass ihr versteht, was dieser Fiducia-Glaube meint. Vielleicht ist das ja das eine oder andere Aufgabe, irgendwann mal auf dem Wasser zu gehen, aber ich denke, das ist hier eher so eine einzigartige Geschichte. Das Gegenteil von Glaube im Sinn von Fiducia ist Misstrauen, ist Sorge, ist Ängstlichkeit. Aber was heißt das nun auf unserem Vers in Johannes 3, Vers 16? Wir hören ihn nochmals.
Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat.
Jetzt vertraue ich nicht mehr dieser Aussage, sondern ich vertraue Gott selber. Ich vertraue auf Gott selber. Ich vertraue, dass ich sein Kind bin. Und darauf, dass ich unter dem Horizont der Ewigkeit lebe. Ich vertraue darauf, dass das stimmt. Dass er wirklich mich meint. Und dass ich wirklich ihn meinen darf. Ich komme zum dritten Begriff. Fidelitas. Das ist dieser hier. Dieser dritte Aspekt meint Glaube als Treue und Zuverlässigkeit. Das Spannende hier ist übrigens, dass dieser Begriff auch für das Verhalten Gottes zu uns, wie auch für das Verhalten von uns zu Gott anspricht. Gott vertraut uns, wir vertrauen Gott. Oder Gott ist uns treu und wir sind Gott gegenüber treu. Gott wünscht sich von uns Treue und Zuverlässigkeit. Christoph Egeler schreibt dazu,
Glaube in diesem Sinn bedeutet Loyalität, Verpflichtung, die Hingabe unseres Lebens, die Hingabe des Herzens. Glaube in diesem Sinn von Fidelitas heißt, dass man nur Gott als Herrn und Meister des Lebens akzeptiert und nicht einen der vielen vermeintlichen Götter, die sich uns präsentieren und um uns werben. Christlicher Glaube bedeutet Loyalität zu Jesus Christus als unseren Herrn, nicht Loyalität zu anderen potenziellen Herren unseres Lebens, wie zum Beispiel Geld, Besitz, Karriere, Gesundheit, Familie etc.
Auch bei diesem Begriff ist es hilfreich, das Gegenteil zu kennen, und das heißt Untreue. Was heißt das nun in Bezug auf unseren Vers in Johannes 3, Vers 16?
Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat.
Hier ist vor allem dieser Begriff Glaube, Pistoio, das ist der griechische Begriff Pistoio, der Schlüssel zum Verständnis. Und dieser Begriff beinhaltet Treue. Dieses Pistoio, Treue im Glauben. Wir dürfen und sollen dem Sohn Gottes treu bleiben, da er uns treu ist. Übrigens, der englische Begriff für Treue heißt faithful. Und ich fand das immer so spannend, als ich das begonnen habe. Und jedes Mal kommt mir das wieder in den Sinn. Glaubensvoll, faithful, glaubensvoll heißt treu. Gott ist treu und wir sind ihm treu. Wir kommen nun zum vierten Begriff, zum letzten. Glaube als Visio. Visio meint die Betrachtungsweise oder die Perspektive, die sich aus diesem Glauben ergibt. Wir könnten auch von einem Mindset reden. Und wir hören nochmals Christoph Wegeler.
Die Perspektive auf das Ganze besteht darin, es als lebensspendend und stärkend zu betrachten. Hinter allem steht ein Gott, der überhaupt alles, was ist, hervorgebracht hat und uns am Leben erhält. Seine Schöpfung ist voller Wunder und voller Schönheit. Das ist der Standpunkt, den Jesus in seinen Worten über die Vögel und die Lilien bezieht. Matthäus 6, 26 bis 30. Gott ernährt sie, kleidet sie und, um ein weiteres Wort Jesus anklingen zu lassen, er lässt seine Sonne über Bösen und Guten aufgehen und lässt es regnen über Gerechten und Ungerechten. Matthäus 5, 45. Gott ist wohlwollend.
Gerade dieser letzte Satz, Gott ist wohlwollend. Also mit mir macht dieser Satz was. Mein Mindset ist da gefestigt. Und vielleicht auch noch anders gesagt, mein Heartset, meine Herzensfestigkeit wird dadurch stärker. Und dieses Mindset, mit dem ich die Welt, mein Leben und Gott betrachte, kann in einem Sprichwort von, also das Oscar Wilde zugeschrieben wird, umschrieben werden, da heißt es, am Ende kommt alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Ich finde das noch ein guter Spruch. Aber ich möchte diesen Spruch ergänzen und erweitern, denn es geht nicht nur um das Ende, sondern es geht um das Hier und Jetzt. Das Hier und Jetzt, in dem ich vertrauensvoll unterwegs sein kann, da ich weiß, Gott ist mit mir unterwegs. Das ist die vierte Art, die wir diesen Vers, wie wir mit diesem Vers in Johannes 3, Vers 16 umgehen können. Wir hören ihn nochmals.
Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat.
Die Blickweise, die durch diesen Vers geprägt wird, da, den wir da haben, ist die Ewigkeitsperspektive. Nicht mehr nur das Hier und Jetzt, sondern ein größerer Horizont. Da ich an Christus glaube, lebe ich nicht nur unter dem Blickwinkel des Hier und Jetzt, des Wo kriege ich meine nächste Mahlzeit her, sondern ich lebe unter dem Blickwinkel der Ewigkeit. Und derjenige, der in Ewigkeit war und in Ewigkeit sein wird, hat mich als sein Kind auf diesen Standpunkt der Ewigkeitsperspektive gestellt und zeigt mir seine Perspektive. Und mit dieser Perspektive kann ich Dinge ganz anders einordnen. Profanes Beispiel. Ich sehe ein Auto, das ich kaufen will. Ist bei uns jetzt gerade Thema Autokauf, aber ich sehe ein Auto, das ich kaufen will, aber der Händler, der will einfach nicht mit dem Preis runter. Und ich kann oder will nicht mehr bezahlen. Jetzt könnte ich mich zu Tode ärgern. Oder ich kann sagen, okay, lass fahren dahin. Herr, zeig mir das Auto, was für uns passt, was den richtigen Preis hat, den wir auch bezahlen können. Und kann ganz locker weitergehen. Statt dass ich mich jetzt genau darin verbeiße und vielleicht 2000 Franken mehr bezahle für etwas, was ich gar nicht unbedingt bräuchte. Das ist der Perspektivwechsel und der kann hilfreich sein. Durch diese Ewigkeitsperspektive oder durch diesen Visio-Glauben bekommen Dinge, die mich, würde ich nicht an Jesus glauben, gefangen nehmen können, ärgern können oder extrem beschäftigen können. Und diese bekommen auf einmal einen anderen Stellenwert. Und mir tut das gut, ganz ehrlich. Ich bin froh darum. Paulus hat dazu auch noch etwas sehr Pointiertes gesagt in Römer 8, Vers 18.
Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbar wird.
Und ich glaube, dass Paulus hier nicht von einem Autokauf redet. Wenn ich das Leben des Paulus anschaue und das, worüber er hier schreibt, dann geht es um weit wesentlichere Dinge, um weit bewegendere Dinge als bloß sowas Profanes. Aber er setzt es ins richtige Licht. Die Perspektive der Ewigkeit kann mein Hier und Jetzt sehr wohl und sehr drastisch verändern, mein Handeln verändern. Das ist der Visio-Glaube. Ich habe euch nun diese vier Dimensionen des Glaubens zusammen mit Christoph Wegeler angeboten. Dieses Assensus, die Übereinstimmung, das Bekenntnis, das Fiducia, das Vertrauen, das Gottvertrauen, das Fidelitas, ich bringe jetzt das ein bisschen zusammen, und das Visio. Gerne würde ich das jetzt irgendwie so in einem Kreis um einen Mittelpunkt stellen, aber da könnt ihr das nicht mehr so gut lesen, darum rücke ich es jetzt einfach sehr nahe zusammen, damit das etwas klar ist, weil diese vier Aspekte, die müssen zusammenrücken. Die müssen sich ergänzen. Weil sonst werden wir einseitig. Es gibt Menschen, die sind so stark hier verankert, die sind so stark in diesem Assensus-Glauben, dass sie das alles ausblenden. Das ist eine so arge Verengung und eine Nichterfüllung des Glaubens, dass das ungesund ist. Es gibt Menschen, die sind nur in dieser Vision unterwegs. Die haben vergessen, dass es vielleicht Aussagen gibt, die sonst auch noch gelten. Und so weiter könnte man eine Einseitigkeit auf jeder einzelnen Ebene dieser Dimensionen nehmen. Ich lade euch ein, versucht wirklich immer wieder alle Aspekte, die sich ergänzen übrigens, wahrzunehmen und anzunehmen. Zu dieser Ergänzung lädt uns Christoph Egeler in seinem Buch zu verschiedenen Themen ein. Genauso wie sich Gott selbst uns in verschiedenen Situationen und zu verschiedenen Anlässen, in verschiedenen Arten zeigt und uns verschieden umgeht, so sollen auch wir wagen, aus einer Einspurigkeit, aus einer Eindimensionalität auszubrechen. Und ich möchte euch darum das wirklich sehr ans Herz legen. Wir kommen nachher noch ein bisschen mehr darauf zurück. Wir wollen Zeuge für ihn sein. Also ich will das. Und wir haben das ja auch kürzlich mal mit diesen Steinen bei einer Predigt von Claudius dargestellt. Jeder durfte einen Stein mitnehmen und sagen, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Darum sage ich, wir wollen Zeugen sein von Gott. Ich möchte jetzt kurz mich zu dir setzen, Roland. Du hast nicht mal Tee eingeschenkt.
Wir geniessen doch den jetzt miteinander.
So.
Dankeschön.
Ich wechsle jetzt aufs Schweizerdeutsch. Wir machen es jetzt heutzutage gemütlich. Wir werden jetzt noch ein Interview haben, wo etwa bis am Nachmittag um 3 geht. Nein. Wir sind fast am Schluss. Aber Roland, wir treffen uns fast wöchentlich. Über Mittag duscht du aus, betet miteinander und leset eben gerade miteinander das Buch da. Gibt es irgendetwas aus dem Buch, das für dich gross geworden ist oder wichtig geworden ist?
Ja, wenn ich jetzt schon so viel vorgelesen habe, möchte ich natürlich nochmal etwas vorlesen, und zwar aus einem anderen Kapitel. Und zwar heisst der Titel «Zwischen schon jetzt und noch nicht». Für einen lebendigen Glauben, der auch Dunkelheit aushält. Keine Angst, das ist nicht so wahnsinnig lang. Wir leben zwischen den Zeiten. Und diese Zwischenzeit ist geprägt von Zeichenhaftem. Zeichenhaft heißt, dass Neues wirklich beginnt, wirklich erfahrbar und sichtbar wird. Aber eben erst nur als Zeichen des Kommenden. Schon jetzt erleben wir in unserem eigenen Leben die Erneuerung durch Gottes Geist. Nicht vollendet, aber zeichenhaft. Schon jetzt erleben wir da und dort, dass Gott Menschen von Gebrechen befreit. Nicht immer und sofort, aber da und dort, zeichenhaft. Schon jetzt erleben wir etwas von der Gemeinschaft des Friedens im Leib Christi. Nicht vollkommen, aber zeichenhaft. Schon jetzt feiern wir in unseren Gottesdiensten die Gemeinschaft mit unserem Herrn. Noch nicht wie im Himmel, aber zeichenhaft. Diese Worte haben mich einfach so dazu angeregt, die Sachen nochmal zu überdenken. Ich sehe das auch beim Bible College. Der Glauben ist nicht links, rechts, oben, unten, schwarz, weiß. Der Glauben hat mehrere Dimensionen, ist mehrdimensional. Und da hat mir im Prinzip an dem Buch gefallen, weil man einfach das Ganze nochmal auseinandernehmen tut in differenzierten Art und Weise und vielleicht neue Aspekte geben tut, wo man so noch gar nicht dran gedacht hat.
Danke, Roland. Noch eine Frage. Gibt es eine Personengruppe, der du das Buch würdest besonders empfehlen?
Ja, ich denke, ich habe es vorher jetzt angetönt. Das sind Leute, die sich mit dem Glauben auch ein bisschen systematisch auseinandersetzen möchten. Leute, die einfach auch mal Inputs von außen oder vielleicht ein bisschen ungewöhnliche Inputs bekommen möchten, denke, das ist eine spannende Sache.
Dankeschön.